Ich möchte noch ein paar Worte zu unserem ersten Lied sagen. Wir machen uns ja oft Gedanken darüber, was Gott von uns, wir machen uns Vorstellungen über Gott und wir merken oft einfach nicht, was Gott wirklich ist. Und ich möchte einfach sagen, es ist genau umgekehrt. Gott ruft uns an und schenkt dann die Antwort dazu. Gott stellt Ansprüche an uns und hilft auch, diese Ansprüche zu erfüllen. Und Gott hilft uns auch, seiner Ankunft entgegenzuleben.
Du sollst leben, der Erlöser ruft. dass Sie sich heute Abend auf den Weg gemacht haben. Doch zuerst die schlechte Nachricht, die mir zugeflüstert wurde, wie überall in allen Versammlungen. Zwei Autos blockieren da die Ausfahrt unserer Nachbarn. Ein Polo und ein Mercedes, ein Reicher und ein Armer. Könnten die vielleicht gerade rausgehen, denn, liebe Freunde, wir wollen unsere Nachbarn gewinnen und von unserem Lichtschein des Evangeliums hinausleuchten. Ganz herzlichen Dank, machen Sie den Durchgang frei. Aber dann möchte ich Sie begrüßen und freue mich, dass Sie gekommen sind heute Abend. Evangelisation, was ist das denn? Sie haben das schon im Jugendchor gemerkt. Der Abend läuft ein wenig anders, als das sonst so in Kirchen zugeht. Wir wollen, gepackt von der Freude, die wir im Leben gefunden haben, das weitervermitteln. Und vielen sagen Ihnen heute Abend, und Sie sollen das spüren, das soll in Ihrem Leben einen Widerhall geben. Wir freuen uns natürlich heute Abend im Jugendchor ganz besonders an Manfred Siebald. Ich will hier auch Christine Siebald danken, dass Sie diese Teilnahme am Anfang dieser Evangelisation möglich gemacht haben. Unser Jugendchor hat diese Abende gestattet. Wir haben überlegt, wie machen wir das? Dann haben wir so ein paar äußere Sachen beschlossen. Sie werden heute Abend, auch wenn Sie ganz arg suchen, keine einzige Opferbüchse finden. Bei uns gibt es heute alles gratis. Das Wichtigste. Gute Nachricht wäre mir viel zu wenig. Das, was der Chor gesungen hat. Licht in der Dunkelheit. Ich hoffe, dass Sie entdecken, was Gott in Ihr Leben hineinleuchten will. Wir singen miteinander ein Lied von Manfred Siebald. Es ist niemand zu groß. In unserem roten Liederheft Nummer 73 alle drei Verse. Verstehen von dir. Aber wir bitten dich heute Abend, dass du jedem von uns die Tür öffnest. Dass wir heute Abend einfach das eine begreifen. Du hast uns lieb. Und jeder von uns darf sich hineinnehmen lassen in die ganze Freude, die du schenkst. Tu das heute Abend. Lass keinen von hier weggehen, der nicht dich findet. Und dem du nicht die Tür auftust. Wir können es nicht, du musst es. Amen. Und nun bitten wir Manfred Siebald.
Die Zeit der Winterabende kommt heran. Die Zeit der Briefmarkenalben und der Häkelarbeiten. Und mancher greift wahrscheinlich mal wieder seit langer Zeit zu den alten Fotoalben. Und da sieht man dann die Bilder von ganz früher, als man noch so ganz klein war und noch die gestrickten Hosen anhatte und rechts ein Onkel, links eine Tante und man in der Mitte. Und dann überlegt man sich, Mensch, was ist das schon lange her? Also, du warst damals eigentlich gar nicht so unflott, so hübsch und was du noch alles vor dir hattest. Und dann überlegt man sich, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Da kann glatt ein 15-Jähriger schon seine Midlife-Crisis kriegen. Bilder mit alten, vertrauten Gestalten und du stehst dabei als Kind. Bilder, die quälen, sie lassen dich zählen, wo all deine Jahre sind. Die Zeit ist verflogen, nahm dich mit, jetzt stehst du hier. Vom Leben das Beste liegt nun auch schon hinter dir. Und ohne Erbarmen schreitet deine Zeit voran. Heute fängt der Rest deines Lebens an. Lag nicht dein Leben am Anfang so eben vor dir wie ein weites Land? Jetzt wird es enger, dein Schatten wird länger, du ahnst eine letzte Wand. Die Zeit muss sich lohnen, die du jetzt noch vor dir hast. Und immer die Frage, ob du irgendwas verpasst. Du treibst dich zur Eile, doch das ändert nichts daran. Heute fängt der Rest deines Lebens an. Noch kannst du hoffen, noch steht es dir offen, mit Gott deinen Weg zu gehen. Er nimmt dir viele vergängliche Ziele und lässt dich ins Weite sehen. Sie ist nicht verloren, die mit Gott gelebte Zeit. Von ihm gesäte Jahre wachsen in die Ewigkeit. Lass ihn in dir leben, lass es heute geschehen, und dann fängt für dich das Beste vom Leben an. Fängt für dich das Beste vom Leben an. Fängt für dich das Beste vom Leben an. Die Zeit der Gedanken um die Zukunft, vielleicht des Grübelns, kommt herbei. Und mancher grübelt nicht nur über sein persönliches Leben nach und fühlt, wie es irgendwie enger wird. Mancher denkt auch über die Zukunft dieser Welt nach und fühlt, wie sie enger wird, wie sie wie ein führerlos gewordenes Schiff durch diese Zeit schlingert. Und gerade die letzten Tage haben uns ja ganz neu gezeigt, wie sehr da verantwortungslos gehandelt wird, wie sehr unsere Welt bedroht ist von Bedrohungen aller Art, ob das jetzt Waffen sind, ob das Chemikalien sind, ob das der Egoismus von Völkern und ganzen Rassen ist. Es gibt viel, was uns in dieser Welt Angst machen kann. Die Reise ging munter voran und auch das Wetter ließ sich gut an. Über Wellenberg und durch Wellental trug er uns, der alte Kahn. Doch sind diese Tage gezählt, das Barometer zeigt Sturm und es fällt. Und wir fragen uns, ob das alte Schiff denn noch lang zusammenhält. Sind wir noch zu retten, sind wir noch zu retten, wo geht das entlang? Sind wir schon am Ende oder kommt die Wende vor dem Untergang? Die einen tanzen fröhlich an Deck, wenn es von Ferne blitzt, schauen sie weg. Und die anderen schleichen sich ängstlich fort, jeder sucht sich sein Versteck. Manchmal findet einer ein Leck, der wird getröstet, dem sagt man nur keck.
Wenn man noch ein Loch gleich daneben bohrt, läuft das Wasser wieder weg. Sind wir noch zu retten? Sind wir noch zu retten? Wo geht es entlang? Sind wir schon am Ende oder kommt die Wende vor dem Untergang? Es gibt noch einen, der müsste jetzt her. Der kennt den Wind, das Schiff und das Meer. Denn er schuf das Schiff und er kennt den Kurs. Wenn uns einer hilft, dann er. Doch schon beginnen alle zu schreien. Auf ihn zu hören gilt nicht als fein. Denn wir wollen ja alle selber stark und allein am Ruder sein. Lassen wir uns retten, lassen wir uns retten, holt er uns heraus. Legen wir die Wände ganz in seine Hände, bringt er uns nach Haus. Lassen wir uns retten, lassen wir uns retten, dann holt er uns heraus. Legen wir die Wände doch ganz in seine Hände, dann bringt er uns nach Haus, dann bringt er uns nach Haus.
Die Welt wie ein führerloses Schiff. Es gibt viele Menschen, die lassen sich davon lähmen. Lassen sich lähmen, ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück und sagen, naja, wenn das alles so und so keinen Zweck hat, dann will ich wenigstens mein privates Leben so schön wie möglich gestalten. Aber im Grunde genommen sind sie resigniert und das, was sie jeden Tag so genießen können, können sie auch nicht mehr richtig genießen. Denn genießen kann man eigentlich nur, wenn man eine Zukunft vor sich hat. Was für eine Zukunft haben wir vor uns? Wenn morgen die Welt noch unterginge, hätten die Christen bis morgen mindestens noch Zukunft. Denn ihnen ist gesagt, dass sie handeln sollen, dass sie nicht resignieren sollen. Luther hat das unendlich schön ausgedrückt. Das heißt, ich habe inzwischen gehört, er soll das gar nicht gesagt haben, haben mir die Theologen erklärt. Aber der Satz ist so gut, der könnte von Luther stammen.
Und sollte morgen die Welt untergehen, ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein, bezahlte Schulden, da wo sie bestehen, und wollt mit Gott und Welt im Reinen sein. Noch habe ich Gelegenheit, mit meinen Worten, meinen Taten, die Liebe und Gerechtigkeit, die ich noch schulde, zu erstatten. Und sollte morgen die Welt untergehen, ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein, bezahlte Schulden, da wo sie bestehen, und wollt mit Gott und Welt im Reinen sein. Solange mir noch Atem bleibt, will ich mich nicht zur Ruhe legen, mich mühen, dass das Bäumchen treibt und Gottes gute Schöpfung pflegen. Und sollte morgen die Welt untergehen, ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein, bezahlte Schulden, da wo sie bestehen, und wollt mit Gott und Welt im Reinen sein. Ich wage nicht, mich vor der Zeit aus Gottes Arbeit fortzustehlen. Wer sich auf Gottes Himmel freut, darf nicht auf seiner Erde fehlen. Und sollte morgen die Welt untergehen, ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein, bezahlte Schulden, da wo sie bestehen, und wollt mit Gott und Welt im Reinen sein. Was ich hier tue, genügt noch nicht. Erst Jesus wird die Welt verwandeln. Doch bis ein großer Tag anbricht, soll ich in seinem Namen handeln. Und sollte morgen die Welt untergehen, ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein, bezahlte Schulden, da wo sie bestehen, und wollt mit Gott und Welt im Reinen sein.
Bis sein großer Tag anbricht, sollen wir und dürfen wir als Christen handeln. Da gibt es kein Zurückziehen ins Schneckenhaus, sondern wir leben in dieser Welt und die darf uns nicht egal sein, denn Gott hat sie geschaffen. Aber was ich hier tue, auch wenn es noch so gut gemeint ist, was ich tue, um diese Welt bewohnbarer zu machen, wird das letzte Problem dieser Welt nicht lösen. Das wird erst gelöst werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn sein großer Tag anbricht. Und davon möchte ich in einem Lied singen, von dem ich mir wünsche, dass wir es vielleicht sogar alle zusammen singen. Es spricht von diesem Tag, den keiner kennt, dessen Datum kein Mensch weiß und unsere größten Rechner werden ihn nicht errechnen können. Aber an diesem Tag werden, so sagt uns die Bibel, wir alle ihn sehen, egal ob wir ihn hier in diesem Leben links liegen gelassen haben oder ob wir ihm nachgefolgt sind. Keiner weiß wann, doch alle werden dich sehen.
Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Du hast gesagt, du kommst zurück und alle werden dich sehen. Du allein weißt den Augenblick, doch alle werden dich sehen. Wird es Tag oder Nacht bei uns sein, kommst du in unser Spiel, unsere Arbeit hinein. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Tänzer beim Tanz, Läufer im Lauf, alle werden dich sehen. Schläfer beim Schlaf und Käufer beim Kauf, alle werden dich sehen. Und dann zweifelt der Zweifler nicht mehr, denn dann weiß er, dein Grab war am dritten Tag leer. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Bete auf Knien, Kranke im Leid, alle werden dich sehen. Freunde beim Fest und Feinde im Streit, alle werden dich sehen. Und wir sehen, wenn der Schleier sich hebt, du hast immer schon bei uns auf Erden gelebt. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Mancher erschreckt, mancher erfreut, alle werden dich sehen. Mach uns bereit für deine Zeit, wenn wir dich alle sehen. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen.
Wir hören den Jugendchor.
Also das war ja heute wieder ein herrlicher Tag. Wie habe ich das genossen? Ich hoffe doch, Sie auch. Strahlender Sonnenschein, zwar wie im Frühling. Ein Gang am Nachmittag in der Sonne. Und so richtig mal genießen, einen Tag der Ruhe und des Ausspanns. Ich habe gedacht, es ist so merkwürdig, wir kommen heute Abend zusammen. Ich habe noch nicht gewusst, wie tief mich die Lieder vorhin ansprechen von Manfred Siebald. Aber irgendwas stimmt ja. Eigentlich haben wir so gut wie überhaupt noch nie. Sag mal, wer hat so gut gehabt wie wir? Wo gab es eine Generation, die in diesem Luxus, in diesem Reichtum aufwachsen kann? Wir haben Frieden, wir haben alles, was man überhaupt denken kann, was früheren Generationen ein Problem war, ist für uns gelöst. Diese Jugend, die kann doch sagen, wir haben eine tolle Zukunft vor uns. Merkwürdig, da sagen alle, mich spricht das an, wenn von der Angst gesprochen wird. Manchmal kommt mir das vor wie irgend so ein Gauner, der sein Konto überzogen hat und der weiß, die sind mir auf den Fersen und die holen mich und gleich kommt raus, dass ich alles überzogen habe. Ich habe mein Leben ruiniert und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und was ist das eigentlich, dieses Gefühl in unserer modernen Welt, dass man irgendwo spürt, das bricht alles unter unseren Füßen zusammen. Warum denn? Ich habe da neulich ein tolles Gespräch geführt, da erzählt einer von seinem Bruder, der ein einflussreicher Direktor war und im Ruhestand lebt. Er hat in seinem Leben viel geleistet und dann sagt er, und wie jetzt das passiert ist mit diesem schrecklichen Unglück in Tschernobyl, das hat diesen Mann so mitgenommen und er hat sich so erregt. Da kam noch ein junges Mädchen und hat gesagt, sie lässt das völlig kalt. Er hat sich so erregt, dass er einen Herzinfarkt bekam und starb. Angst um diese Welt, die Zukunft so grausam, dass sie einen Menschen regelrecht erwürgt. Man sagt, ist das nur aufgeschwatzt von den Medien oder ist es wirklich so? Oder trifft es uns deshalb, weil wir spüren, irgendwas ist doch dran und richtig? Ich habe immer den Eindruck, wenn ich Besuche mache, mit Menschen heute rede, Menschen, die so ganz fröhlich dahin leben, unter der äußeren Schicht, die man so nach außen hin spielt, unter der Decke, ist eine große Angst, die uns lähmt, wo keiner weiß, wie geht das eigentlich weiter. Und da finde ich toll, dass wir Christen ja über die Zukunft Bescheid wissen. Und ich wollte, dass die Christen in diesen Tagen wieder den Mund aufmachen. Machen Sie das. Reden Sie drüber. Heute Abend, das ist der Sinn, dann bleiben wir nachher noch stehen und diskutieren miteinander drüber. Weil Jesus uns über die Zukunft klare Informationen gibt. Und ich will das heute Abend nur so mit ein paar kleinen Strichen tun und das so Ihnen wieder ins Gedächtnis rufen. Zuerst, wissen Sie eigentlich, dass Jesus Tränen in den Augen hatte, als er von der Zukunft der Welt sprach? Es gibt ja viele Menschen, die reden fortwährend mit einem großen Optimismus, dass die Menschheit gewaltige Fortschritte macht und durch ihr großes Wissen immer weiterkommt. Und als selbst die Jünger Jesu einmal ihn auch darauf ansprachen und sagen, Chef, ist doch toll, wie der Tempel architektonisch gebaut wurde. Ein Kunstwerk, was heute möglich ist, freust du dich nicht dran? Dann weint Jesus, der doch nie geweint hat. Ich habe nie gelesen, dass er geweint hat, als sie ihn am Kreuz zu Tode gemartert haben. Aber er weinte im Blick auf die Leiden, die diese Welt durchmachen muss. Und dann sprach er von diesen schrecklichen Hungersnöten. Ich finde das immer ein wenig makaber, wenn man das mit einem Satz so jetzt abtut. Wir ertragen ja kaum ein Bild oder einen Filmausschnitt eines verhungernden Kindes heute zu ertragen. Und Jesus sagt, es wird den Menschen nicht gelingen, bei allen Bemühungen dieses schreckliche Elend des Hungers zu beseitigen, obwohl doch die Menschheit genug Nahrungsmittel hat. so erschütternd, dass das bleibt. Und dann spricht Jesus davon, es wird Krieg und Kriegsgeschrei sein. Da sitzen so viele da, die haben gar keinen Krieg mehr miterlebt. Wir haben noch Krieg miterlebt, wie ich ein Kind war. Und Jesus hat tränenden Augen. Und augenblicklich geht ja über viele Teile der Welt Krieg hinweg. Was das für die Menschen bedeutet, die dort leben müssen, im Bürgerkrieg, in Guerillabewegungen, im Krieg zwischen Völkern. Und Jesus sagt, das Furchtbare ist, das bleibt. Und das mit der Teuerung, dass die Armen eben doch über allem immer ärmer werden und über dieser schrecklichen Entwertung des Geldes die Not, die wirtschaftliche Not immer krasser wird. Sagen Sie, hat nicht Jesus in 2000 Jahren, die wir überblicken können, recht gehabt? Das ist ja direkt bestürzend und erschreckend, dass das durch diese Welt so weitergeht, in dieser furchtbaren Hoffnungslosigkeit, in diesem ganzen schrecklichen Elend. Aber Jesus bleibt nicht bei den schrecklichen Einzelerzählungen stehen, sondern er fragt, und was hast du? Ich möchte das jetzt einfach zuerst mal stehen lassen. Was ist das, was du in deinem Leben hast? Wofür arbeiten Sie? Für Geld? Sagen Sie, ich möchte im Leben Freude haben und ein wenig Glück empfinden. Worauf leben Sie eigentlich? Haben Sie einen Grund unter den Füßen, auf den Sie bauen können? Oder haben Sie all das nur, was durchzerbricht? Denn wenn Jesus das alles schildert, dann sagt er, hebt auf eure Häupter. Ihr braucht den Kopf nicht hängen lassen. Ihr Christen habt doch eine großartige Aussicht. Haben Sie das? Können Sie zuversichtlich in die kommenden Tage schauen, obwohl das alles passiert? Darum, dass sich eure Erlösung naht. Das, was wir heute leben, ist nur vorläufig. Das Eigentliche kommt erst noch, wenn wir vor Jesus stehen. Und wenn wir uns heute so schrecklich wichtig nehmen, mit all den Dingen, die wir tun, ist gar nicht so entscheidend. Wir werden einmal vor Jesus stehen. Und dann beginnt das neue Leben. Und da will uns Jesus den Blick höher richten, über all die unheimlichen Einzelerzählungen hinweg, was da in der Welt kommen wird. Bleib doch nicht hängen an dem, was heute dein Leben füllt. Eigentlich ist nur wichtig, wie wirst du einmal vor Jesus stehen? Und heute für diesen Tag wollte ich als Motto geben, mach diesen Tag heute schon so, dass er hineinpasst in dein kommendes Leben bei Jesus. Wir Christen leben zukunftssüchtig. Diese Welt ist nicht endgültig, nicht zu reparieren, obwohl wir uns mit großer Liebe ihr widmen. Und wir wollen Wunden verbinden, wo wir nur können. Und gerade wir wollen einen langen Atem haben, weil wir Zukunftsblick haben für diese Welt. Und wir wollen vielen Menschen diese Nachricht weitergeben. Es lohnt sich, weil da noch was kommt. Hinter all dem, die neue Welt, der neue Himmel Gottes, auf den ich zuleben darf und wo mir Jesus heute schon das Ticket geben will für diese Zukunft. Und er ruft uns. Aber jetzt noch was Zweites. Wenn uns Jesus da diese Zukunftsschau gibt, und ihr könnt das nachlesen in Matthäus 24 oder Lukas 21 oder Markus 13, das ausführlich beschrieben. Und so viele Details dieser Schilderung Jesu, die können wir ja schon prüfen, ob das wirklich stimmt, was Jesus sagt, oder ob das nur Träume sind. Da spricht Jesus davon, dass diese Katastrophen, die über diese Welt gehen, das wird auch von Naturkatastrophen gesprochen und auch von diesen schrecklichen, unheimlichen Kriegen, das nicht das Schlimmste ist, sondern das Allerschlimmste wird sein, dass Menschen zu Unmenschen werden. Ich treffe immer wieder bei Gesprächen, besonders heute auch bei den Studenten, bei Schülern, viele, die sind dann ganz unbekümmert und sagen, naja, also wenn da Probleme sind, Da kommen wir und wir werden das irgendwo schaukeln. Ich freue mich über diesen einsatzbereiten Mut junger Leute, die die Probleme anpacken. Ich verstehe, dass das Evangelium von Jesus heute nicht viele Hörer findet. Es ist unbequem, was er sagt. Jesus sagt, je länger die Weltgeschichte läuft, wird der Mensch verlieren, was ihn eigentlich zum Menschen macht. Das weiß gar keiner heute. Wir gehen doch davon aus, wir sind doch Menschen. Was macht denn Menschen zum Menschen? Spricht Jesus davon, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Oder man kann es auch so übersetzen, die Gesetzlosigkeit. Immer mehr Menschen werden sich selbst das über ihr Leben schreiben, was sie wollen. Sie fragen nicht mehr nach Gott. Und dann fährt Jesus fort und die Folge davon wird sein, dass die Liebe in vielen erkaltet. Ich bin immer wieder schockiert, wenn heute das Wort Lieben ein Sprachgebrauch geworden ist für mit jemandem schlafen gehen. Obwohl doch Jesus was total anderes uns mit diesem herrlichen Wort Liebe gezeigt hat. Nach der wir doch alle uns sehnen und die unser Leben reich machen. Die Liebe wird in vielen erkalten. In dieser Welt wird das immer unheimlicher werden und kühler und kälter. Und wenn da die Menschen durch diese Welt gehen, ohne Liebe und einsam und allein und keine Zukunft mehr haben, da wird die Verwirrung immer mehr zunehmen, die religiöse Verwirrung. Da treten Leute auf und geben sich als Christus auf. Andere, die vertreten neue religiöse Theorien. Da gibt's andere, die werden das Wort der Bibel umändern und werden das als neue Meinung ausgeben. Jesus hat alles vorausgesagt. Und Jesus spricht davon, wie ein Hass gegen Jesus immer stärker diese Welt prägen wird. Wir sollten nicht erschrecken, wenn wir das beobachten, wenn viele Menschen immer mehr das Wort von Jesus von sich abschütteln und sagen, ich will es gar nicht mehr hören und ich will es gar nicht mehr ertragen. Und dann fügt Jesus hinzu, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Was ist denn das Beharren? Da meint Jesus, was er auch in dieser großen Ansprache über die Zukunft der Welt da gesagt hat, dass auch wenn Himmel und Erde zerfällt, sein Wort nicht vergehen wird. Sie werden viele Menschen treffen, die sagen, sie nehmen die Bibel nicht wörtlich. Ich halte das für sehr töricht. Ich möchte Jesu Wort für buchstäbliche Wahrheit nehmen. Wie denn sonst? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich habe eine Spur, die ich gehen kann, eine Wegmarkierung durch die letzte Zeit. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie morgens aufstehen und in den Tag hineinstarten? Da gibt es nur eins, dass Sie das hören, was Gott Ihnen zuruft. Und da wollte ich, dass Sie zuerst diese große Liebe in Ihr Leben hineinnehmen. Jesus hat mich lieb. Für mich gibt das am Abend des Tages immer wieder die beglückende Erfahrung, wenn ich sagen darf, Jesus, jetzt deck du mit deiner Vergebung all das zu, was ich ohne dich falsch gemacht habe. Heute war wieder so viel Unrecht in diesem Tag. Ich möchte doch den Tag mit dir beschließen und mit dir durch diese Zeit gehen. Und wenn einmal mein Lebenslicht verlöscht, dann möchte ich beharren an deinem Wort, dann will ich bis in die letzten Laute, die ich vernehmen kann mit einem Ohr, deine Hirtenworte hören von dir, wie du mich führst und durchs finstere Tal hindurchträgst. Was ist denn Leben anderes als aufs Wort Jesu hören? Und wenn heute Leute über Christenglauben reden, dann ist das so einfach mit dem Christenglauben. Auf die Stimme Jesu hören, bei seinen Worten beharren. Und ganz fest dabei bleiben, beim Wort Jesu. Da werden schreckliche Katastrophen geschehen, da werden aufregende Nachrichten passieren in der Zukunft. Ach, das wird auch Christen nicht bewegen. Hebt eure Häupter auf und achtet mal darauf, dass das Wort da ist, das Wort von Jesus, das sich erfüllt. Da haben Bibelkenner immer drauf geachtet und gemerkt, das stimmt ja buchstäblich, wortwörtlich. Wenn da, so wie Jesus in diesem Kapitel das vorausgesagt hat, plötzlich die Juden wieder zurückkehren ins zerstörte Jerusalem. Das steht doch da, Jerusalem wird zertreten werden, bis der Heidenzeit erfüllt wird. Das Evangelium wird gepredigt werden aller Kreatur, die Missionsboten werden hinausgehen bis zur letzten Insel. Und du? Gehörst du zu denen, die abfallen? Gehörst du zu denen, die weglaufen? Dann nützt keine Kirchenmitgliedschaft. Da nützen nicht irgendwelche religiösen Gedanken, sondern ob du am Worte Jesu beharrst, ob du in der Ordnung Gottes seiner Gebote drin bleibst, seiner Ordnungen zum Leben, und ob Jesus der Herr ist bei dir, der bestimmt und dich leitet und dich führt. Und noch ein drittes. Und dann sprach Jesus plötzlich, gerade da, wo es eigentlich am unheimlichsten wird, wenn diese Welt zerbricht und zerfällt, wenn die Gestirne von ihrer Bahn weichen und die Welt in einem großen Chaos untergeht, da spricht Jesus davon, pass doch auf, wenn die Blüten, wenn die Knospen an den Bäumen schon hervortreten und die Blüten herausbrechen aus den Knospen, dann wisst doch, jetzt kommt der Frühling. Wir Christenleute drauf warten, bis das Neue kommt, nämlich das Gottesreich, die große Verwandlung, die Jesus schenkt. Ich bin oft traurig, wenn ich merke, dass Christen gar nicht mehr die gewaltige Erwartung haben auf das Kommen Jesu. Dabei sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit davon weg. Da sitzen heute Abend einige unter uns, die werden vielleicht nicht mal mehr die Jahreswende nach 87 erleben. Sie stehen schon ganz nah an der Tür. Oder andere, die haben noch ein paar Jahre vor sich. Vielleicht manche machen noch 40 Jahre. Dann stehen wir vor der Tür. Oder vielleicht erleben wir das Wiederkommen Jesu, von dem ja Jesus so oft gesprochen hat. Wirklich, wenn er in den Wolken des Himmels wiederkommt und die neue Welt und die neue Erde schafft. Aber da hat Jesus ein paar mahnende Worte dazu gesetzt. Da werden zwei Mahlen auf einer Mühle. Der eine wird angenommen, der andere wird verlassen. Zwei werden liegen auf einem Bette. Der eine wird angenommen, der andere wird verlassen. Ja, wie ist denn das? Ist das Zufall oder? Nein, ob Jesus dich kennt, was meint er denn mit kennen? Ob da ein Liebesverhältnis mit uns läuft? Wie kriege ich denn ein Liebesverhältnis mit Jesus? Ich kriege denn nur dieses Liebesverhältnis, nur wenn ich mit Jesus über die ganzen Nöte meines Lebens einmal plaudern kann und ihn in mein Leben eintreten lasse und sage, da Jesus, ich habe so viel falsch gemacht gegen dich. Ich will raus aus der Sünde. Ich will los sein von dem alten Schmutz. Jetzt mach doch du heute schon mein Leben zu deinem Gottesreich. Komm in meine Gedanken und ordne sie. Komm in mein Herz und meinen Willen und mach ihn neu. Ich will doch dich haben. Ich will ein verwandeltes und neues Leben haben. Ach, wenn wir Christen an die Zukunft denken, weiß nicht, ist das beängstigend? Ist das beängstigend für dich? Beklemmend? Das muss doch eine klare und feste Sache für uns sein. Wenn wir solche Abende machen, dann wollen wir um den heißen Brei nicht herumschwätzen. Dann wollen wir nicht viel Worte machen. Dann wollen wir das sagen, was heute immer wieder fehlt. Es kommt doch nicht darauf an, dass man bloß so ein bisschen christlich mitschwimmt im großen Strom, sondern es kommt auch nicht darauf an, dass man irgendwo die Mitgliedschaft hat. Fragt keiner heute Abend, in welcher Kirche sie Mitglied sind oder ob sie überhaupt eine Mitgliedschaft haben. Fragt sie überhaupt niemand sonst nach anderen Dingen, sondern wie sie zu Jesus stehen. Heute ist das die Frage. Und das ist die Frage, wenn wir einmal vor Jesus stehen. wenn all das in unserem Leben gewogen wird auf der Waage und dann zieht das alles hinunter in die Tiefe. Was will ich denn drauflegen? Ja, noch ein paar, ich war doch so nett und das war ja meine Schuldigkeit. Wir meinen immer, wenn wir das tun, was wir mussten, das sei schon was Besonderes. Und dann zieht das an der Waage nach unten. Und dann gibt es nur eins, dass Jesus seine Hand auf die andere Seite der Waage hält und sagt, ich starb für dich. Und ich wiege alles auf, was dein Leben an Not und Schuld beinhaltet, dass er, Jesus, für mich eintritt. Das ist allein meine Hoffnung. Heute und dann an jenem Tag, wenn ich vor ihm stehe. Ach, wir Christen sind doch so fröhliche Leute, so reiche Leute, dass wir unseren Kopf hochstrecken können, in die Zukunft blicken, uns dann es gar nicht interessieren braucht, was kommt und wann was kommt. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass der Sonntagabend für mich seit meiner Schulzeit etwas Beklemmendes hat. Da kommen am Montagmorgen wir die Männer und die Frauen und die wollen was von mir und ich kann es nicht. Und dann stehe ich da mit, ach, die Woche mit all den Anforderungen. Wie anders ist das, wenn Jesus mitgeht? Und wenn die Zukunft der Weg Jesu mit uns wird. Wir wollen an all den Evangelisationen eine Frage in den Schluss hinstellen. Wie ist dein Verhältnis mit Jesus? Und da musst du heute Abend eine ganz klare Antwort geben. Amen. Und nun nehmen wir unser Liedheft und singen miteinander das Lied, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still, 120. Wir singen alle vier Verse. Mit Jesus reden. Herr Jesus, wir wissen nicht, was die Zukunft bei uns bringt, was morgen kommt. Und es ist auch nicht wichtig. Nur das eine, dass du bei jedem von uns in der Nacht bist, morgen
Und dann räume du jetzt aus, was dein Kommen hindert. Da liegt oft massiver Ungehorsam zwischen uns und dir. Und du kannst uns nicht begleiten. Ja, da öffne uns die Augen, dass wir sehen, dass wir es bereuen und loslassen vor dir. Und dass du uns freisprechen kannst. Du hast uns dein Wort schon so oft sagen lassen. Und wir haben nie die Konsequenzen gezogen und ernst gemacht. Hey, jetzt gib doch bei uns, dass wir ganz in deine Fußstapfen treten, damit du deine Freude in unser Leben hineingeben kannst. Ach Herr, und dann bewegt uns das, dass noch viele Menschen doch dich finden und dass wir selbst es vielen weitersagen können. Gib doch, dass heute Abend viele unter uns mit dir alles klar machen. Jetzt, heute Abend. Amen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass nachher eine ganze Reihe hier da sind, die auch noch Zeit haben für Gespräche. Auch wenn jemand will, dass man mit ihm betet oder dass Fragen sind oder einer gerne Klärung hätte in den ganz persönlichen Dingen seines Lebens. Man kann ganz vertraute Gespräche hier führen. Sagen Sie einfach, wo ist jemand, der Christ ist und der mir weiterhilft. Dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir einmal im Monat solch einen Evangelisationsabend haben. Wir haben das vor einiger Zeit begonnen, wir werden das auch im neuen Jahr fortführen. Wir haben jetzt in 14 Tagen, da am Samstagabend um 18 Uhr, Samstag vor dem ersten Advent, einen großen Adventsabend hier in dieser Kirche. Und dann der nächste Evangelisationsabend wird im Januar sein. Ich darf noch darauf hinweisen, dass am Büchertisch hinten Platten, Kassetten von Manfred Siebald zu haben sind, aber auch von unserem Jugendchor. Diese Musikkassette und die Platte Philharmonie, wo 5 Jugendchöre Lieder von heute darbieten. Und wir freuen uns, dass wir jetzt noch einmal den Jugendchor hören und mit ihm wollen wir diesen Abend beschließen.
Wie die Zukunft aussieht, das wissen wir nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber eins weiß ich, dass Gott mich einmal fragen wird, wie hast du hier gelebt? Und da ist für mich jetzt auch wichtig, die Gegenwart. Und Gott weiß, was ich tue. Gott weiß von jedem, was er tut, was er denkt und was er macht. Und in unserem letzten Lied ist es eine ganz große Bitte. Vater im Himmel, bleib du bei mir. Dann liege und schlafe ich ganz mit Frieden. Du wirst mich bewahren. Ich danke dir.